Herzlich willkommen zum vierten Monthly Main Event auf Audio CD.at. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und diesmal ist unser Main Event das Thema Treasury. Und dazu begrüße ich Philipp Tüte von SLG Treasury.
Schönen guten Tag, hallo Christian.
Florian Gilko von der Do & Co.
Guten Tag, Christian.
Und Robert Gillinger, servus.
Ein Hallo.
Ja, Treasury als Monthly Main Event. Wir hatten Ende Juni, lieber Philipp, eure Veranstaltung, die Treasury and Finance Convention, die vierte dieser Art, diesmal kompakt in Salzburg. Ganz kurz, Bottomline, wie wart ihr zufrieden?
Wir waren sehr zufrieden. Guter Zulauf seitens Publikum, guter Termin, gute Location in Salzburg hat sich bewiesen, denke ich, auch für die nächsten Jahre. Eine Option für uns. Insofern alles zufrieden.
Wunderbar, da kann ich gleich mal anspoilern. Am Ende der Folge habe ich nach der Veranstaltung mit dem Oliver Astl-Lipus, deinem Event-Guy, wenn ich ihn mal so nennen darf, die Veranstaltung reflektiert, noch mit O-Ton in Salzburg. Und das wird dann natürlich die Folge noch garnieren. Aber zuerst einmal wollen wir das Thema Treasury einreihen. Lieber Robert, ja, du hast auch ein paar Fragen vorbereitet. Fangen wir vielleicht gleich einmal an.
Naja, vielleicht ganz allgemein. Philipp zum Beispiel, wenn du die Tätigkeit eines Treasurers, ich sage mal, in kurzen Worten beschreiben würdest, in kurzen Sätzen, was ist es? Oder ist es einfach Sorgen, dass immer richtig Liquidität da ist?
Ja, das trifft schon ganz gut. In meinem privaten Kreis erkläre ich das immer so, der Treasurer kümmert sich um alles, was mit Geldflüssen im Unternehmen zu tun hat. Das sind Fremdwährungen, das ist Geld, das auf den Konten herumliegt. Da geht es um die Finanzierung des Unternehmens und natürlich auch um den Blick in die Zukunft, das Thema Liquiditätsplanung.
Weil du gerade Fremdwährungen angesprochen hast, das heißt, der Blick jeden Morgen geht zuerst einmal auf die aktuellen Kurse an den Börsen?
Na, der gute Treasurer ist natürlich abgesichert und hat vorgesorgt für die Zukunft. Insofern macht ihn das nicht nervös, was auf der Börse passiert, aber ein Interesse hat er natürlich und deswegen gehört das auch dazu, dass man sich jeden Tag natürlich die Entwicklungen ansieht.
Weil du Absicherung erwähnt hast, ist das eine der Hauptaufgaben?
Unter anderem auch, ja, genau.
Du bist Geschäftsführer von SLG Treasury, vielleicht ein paar Sätze zum Unternehmen.
Gerne. SLG Treasury gibt es schon sehr lange. Ich glaube, wir sind inzwischen eine Institution am Markt, waren unter anderem die Ersten, die sich mit dem Thema Treasury in Corporates auseinandergesetzt hat, haben uns über viele Jahre weiterentwickelt. Seit 2024 gehören wir zur X1F-Gruppe, eine Gruppe, die sich der Finanzfunktion von Banken, Versicherungen und Corporates, großen internationalen Corporates, verschrieben hat. Unsere Strategie ist von der ersten strategischen Fragestellung in der Finanzfunktion bis hin zur Umsetzung, bis hin sogar zum Betrieb im Rechenzentrum der einzelnen Lösungen dann alle Fragestellungen lösen zu können. Das verbirgt sich hinter dem Namen X1F, Ex Uno Fonte, das heißt so viel wie alles aus einer Hand.
Wunderbar. Wie lange seid ihr im Kapitalmarkt tätig? Ich bin der Älteste und sage mal seit 1986.
Dann sage ich 87.
Ja, ich bin 2009 eingestiegen.
Zeitgleich, ich glaube auch 2009.
Ja. Die Frage, wo ich hin wollte, meine Grundausbildung in einer österreichischen Bank in den 80er Jahren hatte, glaube ich, noch kein Thema Treasury, weil es auch nicht mein Job war. Die US Treasuries hat es damals schon gegeben. Nochmal die Frage an den Philipp, die Herleitung des Begriffs Treasury ist gleich Schatz. Wo kommt der her? Und US Treasuries sind vielleicht auch Treasuries, aber nicht die, die ihr meint.
Ja, Schatz trifft es, glaube ich, ganz gut. Wenn ein Unternehmen keine Liquidität mehr hat, dann ist es aus. Dann geht es in Richtung Insolvenz. Insofern ist es schon, glaube ich, eine ganz treffende Beschreibung. Der Treasurer kümmert sich um das Wichtigste im Unternehmen, nämlich um die Liquidität. Dementsprechend ist es eine ganz zentrale Funktion, wenngleich sie nicht immer so ernst genommen wird im Unternehmen, vor allem wenn die Liquiditätsausstattung gut ist. Aber gerade wenn mal die Zeiten ernster werden, wenn die Volatilitäten höher werden, da steigt natürlich dann die Bedeutung des Treasurers.
Lieber Philipp, danke mal. Lieber Florian, 2009 hast du gesagt, dass Lehman erspart noch irgendwie vorher. Do & Co, Head of Treasury, du warst auch bei der Wienerberger tätig, du warst auch bei SLG Treasury tätig. Florian Gilko, ich nenne nochmal deinen ganzen Namen für die jetzt da live einsteigen in das Thema Treasury, anlässlich dieser Folge auch. Was bedeutet Treasury für dich einmal generell, bevor wir auf die Do & Co eingehen?
Ich glaube, meine Antworten werden sich nicht viel von Philipps Antworten unterscheiden. Da merkt man, dass wir beide SLG Treasury Grundausbildung bekommen haben. Es ist im Grunde die gleiche Kernaussage. Treasury bedeutet Liquiditätssicherung für den Konzern. Es geht darum, dass man immer zahlungsfähig ist, dass Finanzrisiken abgesichert sind, dass das Unternehmen zu jeder Zeitpunkt über Liquidität verfügt.
Sag Florian, welche Fähigkeiten sollte ein Treasurer deiner Meinung nach eigentlich mitbringen? Oder Eigenschaften?
Welche Eigenschaften? Ein Treasurer sollte gut mit Zahlen sein. Ich glaube, das versteht sich von dem, was wir jetzt besprochen haben. Ein Treasurer sollte ein gutes analytisches Verständnis haben. Es geht nicht nur darum, die Zahlen zu rechnen, sondern zu verstehen, was diese bedeuten, was ein Liquiditätspuffer heißt, was ein Fremdwährungsexposure bedeutet, Risiken zu erkennen, die man vielleicht absichern muss, die vielleicht von selbst gut gedeckt sind. Und was sehr wichtig ist im heutigen Zeitalter, ist eine gute IT-Affinität.
Also inwieweit spielt die KI da schon rein mittlerweile?
Also bei uns noch nicht so sehr, wie wir es gern haben würden. Ich glaube, die KI ist wie jedes heiße Thema der letzten Jahrzehnte gerade im Trend. Aber es braucht noch seine Zeit. Also viele spielen mit dem Begriff KI, reden dabei über den Einsatz von ChatGPT oder Ähnliches im Unternehmen. Aber KI heißt viel mehr als das. Das heißt, ich will mich jetzt als KI-Experte nicht aus dem Fenster lehnen, aber KI ist nicht nur das, was wir eben aus diesen Programmen kennen, dieses Generative AI, sondern das, was wir uns als Treasurer jetzt wünschen im Alltag, ist die nächste Ausbaustufe des Agentic AI. Das heißt, dass die KI nicht nur auf meinen Befehl hin aktiv reagiert und, sagen wir, eine Liquiditätsplanung rechnet, sondern dass diese auch Exposure berechnet, mir Vorschläge macht, was ich hedgen muss, mir Vorschläge über Working Capital Einsatzmöglichkeiten anbietet und so weiter.
Kurze Zwischenfrage, weil du Vorschläge machst, was du hedgen musst. Ja? Dazu muss ja die KI schon einiges importiert haben im System, um zu wissen, was überhaupt das Problem sein könnte. Traut man sich das alles schon, weil die KI ist ja höchstwahrscheinlich nicht jetzt du und Co. selbst entwickelt, sondern kommt von irgendwoher. Inwieweit ist deine Onboarding-Angst da, dass man da doch einen großen Player ins Haus lässt?
Das ist, glaube ich, der größte Showstopper für den Einsatz von KI, wem man seine Daten anvertraut. Ich meine, die Daten, die, wie du es angesprochen hast, müssen ja da sein und bei uns sind sie aggregiert in unserem Treasury Management System. Ich glaube, das ist für jeden Konzern auch die erste Stufe, bevor man da weitergeht mit einem KI-Einsatz. Wie man diese Daten dann weiter im Einsatz bringt, ob der Treasury Management Systemanbieter das zur Verfügung stellt oder ein Drittanbieter, ein Microsoft und so weiter, das bedarf noch ein bisschen Zeit.
Kann ich mir vorstellen.
Ja, da möchte ich vielleicht einhaken. Ich kann das unterstreichen, was der Florian gesagt hat bislang, und möchte dann auch hinzufügen, dass ich den Eindruck habe, dass wir uns im Moment in einer etwas bipolaren Welt befinden, was dieses Thema betrifft. Auf der einen Seite ist natürlich jeder dahinterher und möchte den Einsatz von KI im Treasury, aber generell im Unternehmenskontext fördern. Ich war gestern mit einem großen Automotive-Hersteller, namhaftes Unternehmen, im Gespräch, dem erzählten, sie machen in unterschiedlichsten Abteilungen KI-Schnellboote. Aber es gibt im Unternehmen keine einheitliche KI-Strategie, schon gar keine Datenstrategie. Es gibt extrem viele unterschiedliche Datenquellen, sehr heterogen alles aufgesetzt, und da auf wirklich eine homogene Basis zuzugreifen, das ist eine riesige Herausforderung und das meine ich mit der anfangs bezeichneten bipolaren Welt. Wir wollen alle, aber gleichzeitig sind wir noch nicht bereit, die Grundlagen dafür zu schaffen. Und du hast gerade gesagt, Florian, das ist die erste Stufe, dass man im Treasury Management System mal alle Daten aus dem Treasury zusammen hat. Aber ich glaube, die viel interessantere Herausforderung ist, alle unternehmensweiten Daten den Zugriff zu ermöglichen auf die KI, denn dann kann ich wirklich den unternehmenseigenen Schatz, Datenschatz auch heben und der KI zur Verfügung stellen, um sie dann mit allen externen Quellen zu verbinden und wirklich die bestmöglichen Aussagen dann auch zu ermöglichen.
Jetzt sitzt ja zweiter vis-à-vis als ehemalige Kollegen jetzt ein Corporate quasi und ein Anbieter von Treasury-Lösungen. Jetzt bin ich sehr neugierig, inwieweit SLG Treasury da die Rolle mit den Unternehmern angeht. Ihr seid ja, glaube ich, kein Software-Erzeuger, habt aber unglaublich viele Partner aus der Branche, die dann letztendlich mit Unternehmen wie zum Beispiel, ich möchte nicht Concreto und Co. ansprechen, zusammenarbeiten können. Wie ist da eure Rolle in der Zusammenarbeit, Philipp, mit den Unternehmen, die eure Kunden sind?
Ja, oftmals geht es genau darum, das Thema einfach tiefer zu beleuchten. Viele Kunden kommen zu uns und sagen, wir haben vom Vorstand, vom CFO die Aufgabe bekommen, KI im Treasury einzusetzen, weil wir müssen effizienter werden. Und dann geht es darum, die Use Cases auf der einen Seite herauszuarbeiten, ganz konkret, wo kann die KI wirklich einen Nutzen stiften und wo ist es am Ende des Tages auch ein Business Case, in den seltensten Fällen ist es das nämlich aktuell, und zweitens dann auch herauszuarbeiten, welche Datengrundlage braucht es denn dafür, und oftmals ist dann der Punkt auch gekommen, wo wir die Grenzen des Treasury überschreiten und wo wir uns deutlich weiter vorwagen in das Unternehmen, nämlich auch in das Accounting, in das Controlling und vielleicht sogar in Richtung Sales, um da entsprechend auch die Daten abgreifen zu können. Und dann wird sehr rasch ein unternehmensweites Projekt auch draus.
Ich möchte mal ja wieder ganz allgemein ein bisschen werden. Ich habe beide erwähnt, Liquidität sichern ist eine dieser Grundvoraussetzungen, dieser Grundaufgaben. Ich meine, das stelle ich mir jetzt ja eigentlich recht einfach vor. Ich nehme zu Beginn des Jahres einen riesigen Bankkredit auf, die Liquidität ist gesichert und das war's. Ich meine, wie und wo findet man so die Balance, die richtige, zwischen, okay, so viel muss da sein, so viel sollte nicht am Konto liegen. Das Problem ist weniger groß, wenn am Konto ein paar Zinsen gezahlt werden. Ja, wie sieht das in der Praxis denn dann aus?
Ja, ich kann von Drunko ein bisschen auch erzählen. Wir sind, das ist ja kein Geheimnis, ein sehr liquiditätsreiches Unternehmen momentan mit einem sehr hohen Liquiditätsbuffer. Für uns ist eher die Mammutsaufgabe, wie wir diese Liquidität gut veranlagen. Also man kann als Konzern natürlich immer, wie du anfangs sagtest, einen hohen Kredit aufnehmen und einfach Geld zur Seite liegen lassen. Aber das kostet was. Nicht nur die Zinsen, die man für den Kredit zahlt, auch in unserem Fall, wenn man einen großen Liquiditätspuffer hat, sind das Opportunitätskosten, die man nicht liegen lassen darf. Deswegen ist es immer wichtig, kurz- und über langfristig so präzise wie möglich zu planen. Das ist bei uns eine wöchentliche, sehr detaillierte Planung, damit wir schauen, wann wir kurzfristig Geld wegdisponieren können und auch langfristig, um zu sehen, brauchen wir eine Finanzierung, können wir eine größere Veranlagung machen, wird in ein paar Monaten ein größeres CapEx- oder M&A-Projekt anstehen. Es ist, Geld kann man liegen lassen, aber es kostet viel. Und da ist es halt wichtig, eben wie gut man planen kann und da wieder zurück zum Thema KI zu kommen. Wir erhoffen uns eben dadurch, dass wir diese Planung noch viel präziser und genauer machen können als durch menschliche Arbeit.
Ich hoffe jetzt nicht in irgendwelche Firmengeheimnisse da so reinzugehen, aber du warst bei einem produzierenden Betrieb wie Wienerberg und ich sage jetzt Dienstleistungsbetrieb ein bisschen mehr wie Do & Co. Sind da doch wahrscheinlich große Unterschiede in der Arbeit des Treasurers?
Also wenn wir jetzt nur vom Thema Liquiditätsplanung reden, natürlich nicht im Grunde genommen. Also Treasury ist auch ein sehr, sehr, innerhalb der Finanzwelt ein sehr enges Thema, das natürlich sehr weit in die Tiefe gehen kann. Wo sich die Unterschiede dann kristallisieren, ist eher in den Priorisierungen. Also ein Unternehmen, das sehr exportgetrieben ist, muss sich viel um Risikoabsicherung kümmern, vor allem Fremdwährungsrisiko. Ein Konzern wie Do & Co., das sehr, sehr lokal angesiedelt ist, das heißt Produktion, Verkauf, Fakturierung, alles in lokalen Währungen, hat da kein großes FX-Risiko, muss sich dabei mehr um das Thema Liquidität kümmern. Wir haben da eher das Thema, wir haben ja natürlich sehr große Kunden, Formel 1, die großen Airlines. Wir müssen sicherstellen, dass wir mit unseren Forderungen immer zeitnah reinholen können.
Mich interessiert, Fußball-WM vorbei, Formel 1 hast du genannt, da spielt sich auch dauernd was ab. Sind das lauter eigene Projekte, die auch bei dir im Treasury mit der Liquiditätsausstattung und der Abrechnung letztendlich landen, oder sehe ich das irgendwie zu banal alles?
Natürlich ist es so, das ist Projektgeschäft.
Ist dann vorbei auch irgendwann wieder, ne?
Genau. Es kommt ein größeres Projekt, wie eben jetzt die WM, wo Donko auch 3 Stadien gecatert hat mit über 70.000 VIP-Gästen. Das bedeutet am Anfang, ich muss einen gewissen Puffer an Liquidität in bestimmten Gesellschaften einkalkulieren, muss sicherstellen, dass...
Das läuft alles über deinen Schreibtisch und dein Team, ne?
Genau.
Ja, spannend.
Bis das Geld reinkommt, muss natürlich die Zahlungen gesichert werden. Mhm.
Philipp, Finanzbranche. Ihr arbeitet eng zusammen. Ich glaube, auch euer Eigentümer ist da sehr spezialisiert, wenn es in Richtung Finanzbranche geht. Jetzt haben wir gesprochen über Do und Co., ein bisschen über zyklische produzierende Unternehmen. Was ist bei Banken, Versicherungen momentan das große Thema?
Ja, genau, du hast es erwähnt. Die X1F-Gruppe kommt ja aus dem Financial Institutions-Bereich. Das ist sicherlich unser Schwerpunkt. Und im Treasury, in der Finanzfunktion, da läuft die Realwirtschaft mit der Finanzwirtschaft zusammen. Deswegen passen wir da auch als Corporate Treasury dann auch sehr gut in die Gruppe und ergänzen uns da. Was sind die Herausforderungen der Banken? Ich glaube, es sind ganz ähnliche, wie es auch die Unternehmen haben. Alle Banken beschäftigen sich im Moment mit dem Thema Datenstrategie beziehungsweise grundsätzlich dem Thema IT-Strategie. Die meisten großen Häuser kommen ja aus einer sehr heterogenen Landschaft. Teilweise sind da Erneuerungen notwendig in den IT-Landschaften und deswegen wird da im Moment sehr viel investiert. Wenn wir stärker auf den Markt schauen, dann beschäftigt die Banken natürlich auch das aktuelle wirtschaftliche Umfeld und die Tatsache, dass es vielen Unternehmungen, gerade im Dachraum, aktuell nicht so blendend geht. Und das birgt natürlich gewisse Herausforderungen. Kreditvergabe wird da und dort etwas zurückhaltender. Die Rückstellungen für risikobehaftete Kredite werden höher. Insofern ist es sicherlich für alle im Moment gerade eine sehr herausfordernde Zeit.
Vor allem der Robert geht seinen Journalismus sehr researchmäßig an und schaut sich immer wieder Peer Groups an und so weiter. Wenn du jetzt Treasury, Philipp, vergleichst, wie es in Europa gemacht wird mit US-Treasury, und damit meine ich nicht die Staatsanleihen, gibt es da irgendwelche Unterschiede generell oder nähert sich das an, weil alles globalisiert ist, auch in dem Bereich?
Man würde meinen, dass das schon sehr globalisiert ist. Ist es tatsächlich nicht. Ich war erst kürzlich auf einer Messe in den USA, um da einfach mal auch aufzufangen, welche Themen beschäftigt eigentlich die Amerikaner, beziehungsweise generell der nordamerikanische Kontinent. Und ich habe festgestellt, dass das vielfach Themen sind, die waren bei uns vor 5 Jahren gerade, das heißt, das ist der Topic. Also ich habe insgesamt den Eindruck, dass wir gerade jetzt verglichen mit Amerika, weil du es angesprochen hast, dass wir da in Europa einen Schritt weit voraus sind. Und in Europa meine ich insbesondere den Dachraum. Das ist wahrscheinlich so die deutsche und auch österreichische Gründlichkeit. Ne, da man arbeitet immer sehr genau. Hin,
weil wir Goldblätten tun vielleicht ein bisschen? Oder?
Ja, sicherlich. Ja, daher kommt sicherlich auch einiges. Und in Amerika ist halt vieles noch etwas laissez-faire. Man beginnt sich erst mit den unterschiedlichen Themen der Systemunterstützung auseinanderzusetzen. Und auch das Thema Liquiditätsplanung beispielsweise kommt da gerade erst so richtig auf, habe ich den Eindruck.
Das kommt für mich jetzt ein bisschen überraschend, was du aus Amerika sagst. Ich meine, Bilanzierungsstandards und so kommen ja eigentlich aus Amerika, die wir übernehmen.
Ja, ich glaube, das ist ein anderes Thema. Beim Thema Treasury muss man es vielleicht nochmal ein bisschen genauer einordnen. Wenn man sich die ganz Großen anschaut, ein Apple, ein Microsoft etc., ich glaube, die haben schon auch Goldstandard. Die sind schon grundsätzlich gut aufgestellt. Was sich aber da erst so richtig zu entwickeln beginnt, ist der Mittelstand und insbesondere auch der größere Mittelstand. Ich glaube, die hinken da einfach noch hinterher. Ich glaube, das liegt auch an der Mentalität der Amerikaner. Die machen zuerst mal und schauen dann, ob es funktioniert, beziehungsweise korrigieren im Live-Betrieb. Ist auch eben beim Thema KI so ein ganz gutes Beispiel. Die Amerikaner starten mal mit der KI und schauen, wo sie landen, und dann beginnen sie sich die Frage zu stellen, müssen wir das irgendwie beschränken, müssen wir es regulieren, brauchen wir irgendwelche Gesetze dazu. In Europa haben wir den umgekehrten Zugang. Da überlegen wir uns zuerst mal, naja, wie können wir das alles aufsetzen, wie gehen wir die Sache an, welche Gesetze braucht es dazu, welche Regulierung, und dann beginnen wir mal ganz vorsichtig mit einem Proof of Concept, um dann erst später groß auszurollen. Und das ist halt alles im Treasury bei uns schon passiert oder schon sehr weit entwickelt, sagen wir so. Und gerade im Mittelstand in Amerika habe ich das Gefühl, also ich kann es nicht empirisch belegen, es ist ein Gefühl aufgrund eben einer Marktwahrnehmung, dass da vieles noch nicht so weit ist und noch nicht auf dem Standard ist, den wir hier in Europa kennen.
Ich glaube, ein sehr gutes Beispiel ist immer im Zahlungsverkehr. Das merken wir auch von unseren US-Tochtergesellschaften. Auch wenn wir ein europäischer Konzern sind, das hat eher geografische Hintergründe als das Unternehmen an sich. Während wir uns mit unseren europäischen Töchtern über Instant Payments unterhalten, also wie wir den kompletten Zahlungsverkehr auf Instant Payments umstellen können, redet man in Amerika noch darüber, wie man Schecks leichter verwahren kann und uns schneller ausstellen kann.
Ich muss auch schön da schmunzeln, nochmal auf meine Grundausbildung. Damals haben wir auch gelernt, die SEC, also die FMA quasi, die ist die strengste auf der Welt. Wenn man heute sieht, was Trump alles darf oder so, denkt man sich das nicht mehr, dass das die strengsten auf der ganzen Welt sind. Und man kann auch rote Karten beim Fußball zurücknehmen. Noch eine Frage an den Philipp habe ich. Und zwar, ihr macht ja jetzt zum vierten Mal in Österreich diese Treasury Finance Convention, glaube ich, zum 35. Mal war das in Deutschland schon, oder? Wie findet man da immer neue Themen und was tut sich da so in der Zeitreihe?
Das ist eine der größten Herausforderungen, dass wir thematisch am Ball bleiben und jene Themen eben auch auf unseren Veranstaltungen bringen, die unseren Kunden, unserer Bubble sozusagen, wie du vorhin auch mal gesagt hast, unter den Nägeln brennen. Ich glaube, unser riesiger Vorteil ist, dass wir halt durch das Consulting, durch die Beratung einfach ganz nahe dran sind an den Themen und halt täglich in der Projektarbeit auch sehen, was beschäftigt unsere Kunden, was funktioniert in der Praxis schon, was funktioniert noch nicht in der Praxis. Und diese Insights, die wollen wir dann auch auf die Bühne bringen und uns einfach einem breiteren Publikum zunutze machen, um einfach voneinander zu lernen. Das ist ein großer Vorteil unserer Aufstellung, aber ich bin bei dir, es ist schon herausfordernd, einfach jedes Mal auch wieder was Neues zu bringen und auch wieder einfach für unser Publikum den Sinn zu geben, auch daran teilzunehmen.
Florian, im Tagesgeschäft haben wir als Börseberichterstatter vor allem mit den Investor Relations Teams der österreichischen Unternehmen zu tun. Da wissen wir, die sind super untereinander vernetzt. Wie stark ist die Treasury-Szene vernetzt und wie wichtig sind da solche Events wie zum Beispiel früher Schladming oder jetzt Salzburg, um ganz aktuell zu sein, um auch die Chance zu nutzen, mal wieder, hey, ich muss dich was fragen zu stellen?
Also sehr gut vernetzt wegen genau diesen Veranstaltungen. Also ich nutze immer mindestens ein oder zwei Veranstaltungen jedes Jahr. Letztes Jahr Schladming, die Structured Finance in Stuttgart, Mannheim bzw. Wiesbaden von SLG ist auch sehr gut. Die Treasury-Welt ist jetzt nicht sehr groß. Man kennt sich untereinander gut, aber zeitlich kann man sich halt nicht immer austauschen, nicht über aktuelle Themen besprechen. Da sind solche Veranstaltungen immer ein super, super Grund, um mal zu schauen, was machen die Kollegen, was sind aktuelle Themen, die alle beschäftigen, wo könnte ich vielleicht einen neuen Fokus setzen, wo mache ich was falsch, wo kann ich was besser machen.
Fragst du manchmal im Tagesgeschäft, wenn schnell was kommt, und ich kann mir vorstellen, bei Do & Co. ist es so ein Unternehmen, wo schnell eine Frage kommen kann, auch Kolleginnen von anderen Unternehmen, die deinen Job haben, wie würdest du das machen?
Eher selten. Also natürlich haben
SLG Treasury was,
natürlich haben die Leute auch ihr Tagesgeschäft, genau wie bei uns, stressiges Tagesgeschäft. Da kann man sich nicht schnell über ein Projekt austauschen oder ein größeres Thema. wie gesagt, da finden sich solche Messen wie Schladming und Wiesbaden eigentlich sehr, sehr gut.
Was ist eigentlich das Stressige am Tagesgeschäft, wenn eh alles so gut abgesichert ist?
Der Stress ist, glaube ich, unterschiedlich je Unternehmen. Donko ist da viel dynamischer, geschuldet dem Tagesgeschäft des Caterings natürlich. Der Zahlungsverkehr ist ein sehr wichtiges Thema. Oft gibt es viele Lieferanten, die schnell bezahlt werden müssen. Oft kommen Sachen unvorhergesehen auf den Tisch, die schnell bearbeitet werden müssen. Aber ich glaube, in jedem Treasury kommen halt diese Themen. Also alles ist abgesichert und ich kann mich ruhig hinlegen.
Weil unvorgesehen da gerade gefallen ist, gab es eigentlich, ich weiß nicht, ich sage mal eine Zeit, wo es Treasury fürs Unternehmen besonders wichtig war oder wo man sich vielleicht sogar gedacht hat, hätte ich einen anderen Beruf genommen oder ich sage rund um Covid vielleicht oder sowas?
Covid, genau, lag mir jetzt auf der Zunge. Covid war eine Zeit, da war ich noch nicht bei Donko, da war ich noch bei Wienerberger und also Donko war ja, ist ja auch kein Geheimnis, ein Extremfall als Catering-Konzern, wenn alle Events, alle Airlines, alles stillsteht, hat man von heute auf null, morgen ein Nullgeschäft, null Einkünfte auf einmal. Aber auch bei Wienerberger war es eine sehr, sehr stressige Zeit. Ich glaube, da hat jeder Konzern zum ersten Mal seine Liquiditätsplanung unter einen Stresstest gestellt und gesehen, wie wichtig es ist, so genau wie möglich planen zu können.
Und du hast Stress so gerne, dass du dann sogar zu Donko gewechselt bist, trotz dieser Erfahrungen.
Es war auch die Zeit, ich glaube, wir haben mit Christian auch im vorigen Podcast drüber gesprochen. Es war die Zeit, wo Donko wie viele andere Konzerne gemerkt hat, wie wichtig das Thema überhaupt ist. Das hat einen besseren Stellenwert fürs Treasury in vielen Konzernen gebracht und mir die Möglichkeit gegeben, einzusteigen und dort das Thema größer aufzustellen, Einführung des Systems, bessere Liquiditätsplanung, Start von Treasury-Projekten.
Bei der Gelegenheit, danke, dass du es angesprochen hast, liebe Hörerinnen und Hörer, die Podcast Börse People sowohl mit dem Florian Cilku von der Donko als auch mit Philipp Tüte von SLG Treasury sind natürlich in den Shownotes verlinkt. Und punkto Stress auch eine Frage jetzt an den Philipp. Das Wort Blackout kennt man vor allem aus der Energiebranche, aber ich stelle mir so vor, muss ja nicht Covid sein, es gibt einfach jetzt mal keinen Strom mehr. Was würde das für die Treasury-Verantwortlichen heißen, deiner Meinung nach?
Das ist eine ganz gute Frage. Dementsprechend haben sich die letzten Jahre die Unternehmen intensiv damit beschäftigt, Notfallprogramme aufzusetzen. Da geht es nicht nur um Stromausfälle, da geht es auch um Fragen, was ist, wenn meine Bank nicht mehr erreichbar ist, was ist, wenn mein Electronic Banking System bzw. das Treasury Management System für einige Tage ausfällt. Und da gibt es eben dann gewisse Notfallprogramme, um die überlebenswichtigen Zahlungen des Unternehmens auch dann in die Wege leiten zu können. Teilweise sind das dann durchaus auch manuell geprägte Wege. Gibt Unternehmen, die dann noch mit einem Datenträger zur Bank laufen, sozusagen. Aber unterschiedlichste Methoden und auf unterschiedlichste technologische Wege umgesetzt.
Das ist ganz knapp am Thema Cyberrisken dran. Spielt sich auch rein stärker, als man sich's wünscht, höchstwahrscheinlich. Was ist da eine mögliche Prohibition oder nur ganz kurz ein bisschen an Status da, wie groß das Thema ist im Treasury?
Das Thema ist riesig, insgesamt ist das Thema riesig und auch im Treasury ist es natürlich oder hat es eine besondere Sensibilität. Warum? Weil natürlich Angreifer am liebsten dort ansetzen, wo auch die Geldflüsse stattfinden. Der Schatz ist, ne? Genau. Natürlich, ja. Und da haben wir ja die letzten Jahre diese bekannten Maschen CEO-Fraud gesehen, wo eben der CEO vermeintlich anruft und den Treasurer darum bittet, mal 20 Millionen zu überweisen. Man glaubt, die Zeit sind vorbei, ist nicht so. Gerade erst wieder bei einem Kunden einen Fall gehabt in Amerika, wo 50 Millionen US-Dollar durch einen CEO-Fraud oder CFO-Fraud in dem Fall abgezweigt wurden, mit einem Deepfake-Video noch dazu. Also das war wirklich gut gemacht auch. Und die Summen zeigen, es lohnt sich auch für die Angreifer, da Zeit zu investieren und sich weiterzuentwickeln, denn bei entsprechenden Unternehmensgrößen kann man dann auch wirklich noch Geld abzweigen. Aber es gibt auch technischere Angriffe mittlerweile. Wir haben gesehen, dass Systeminfrastruktur gehackt wird von Angreifern und da auch direkt Datenträger manipuliert werden. Und das haben wir auch im größeren Stil gesehen, auch bis hin zu Bankennetzwerken, die hier schon gehackt wurden.
Jetzt ist das Unternehmen SLG Treasury ganz eng natürlich mit vielen Unternehmen verbunden. Anders könnt ihr euer Geschäft nicht machen. Kommt es da auch manchmal zu so Dingen wie Interimsmanagement, dass ihr Kollegen, Kolleginnen ausleiht an Unternehmen, wenn die einen größeren Case onboarden müssen?
Also wir unterstützen unsere Kunden grundsätzlich immer dort, wo es notwendig ist. Wir versuchen das immer zeitlich begrenzt sozusagen auch zu machen, damit man einen klaren Auftrag hat, ein klares Projekt hat, um da einfach auch die gegenseitigen Verantwortlichkeiten gut abgrenzen zu können. Aber wenn eben Not am Mann ist oder an der Frau, um's richtig auszudrücken, dann sind wir mit allen Unterstützungsmodalitäten hier am Start.
Not am Mann, Not an der Frau ist ein gutes Stichwort. Ich habe das Gefühl von Learnings aus euren Veranstaltungen, was ich so gesehen habe, ist ziemlich divers, die Branche, glaube ich. Ne? Das ist eigentlich ein guter Gender-Mix da, glaube ich, oder? Das ist auch durchaus weiblich, der Beruf der Treasury-Expertin. Ist das so?
Ja, ich glaube, bei uns in der Mannschaft haben wir wahrscheinlich mittlerweile nahezu ein ausgeglichenes Verhältnis. Hat sich über die Jahre hinweg verändert, muss man auch sagen. Als ich eingestiegen bin, war es schon noch ein weitgehend männerdominierter Beruf. Aber wir haben mittlerweile auch alle eingesehen, dass wir einfach viel stärker sind, wenn wir weibliche Unterstützung auch mit dabei haben. Wir fördern das auch im Unternehmen, haben entsprechend auch mittlerweile sehr viel Flexibilität, was Arbeitszeiten und Arbeitsorte betrifft, sodass man auch Müttern eben ermöglichen kann, auch mit Teilzeit schnell wieder einzusteigen in den Beruf, der, wie du vorhin gesagt hast, ja durchaus stressig ist und zeitintensiv ist, aber wir haben da jetzt gute Arbeitsmodelle, die einfach für jedermann, jeder Frau attraktiv sind.
Sag Florian, im Unternehmen giltst du eigentlich als Bremser oder als Ermöglicher?
Als Bremser auf jeden Fall. Also Philipp hat es vorhin, glaube ich, auch erwähnt, als Treasurer prognostiziert man nicht, man versucht immer abzusichern. Und wenn auf einer anderen Ebene im Unternehmen gern mal drüber nachgedacht wird, was ist, wenn jetzt der Dollar stärker wird und vielleicht dadurch unser Ergebnis besser wird und dass wir das fließen lassen, und als Treasurer zieht man die Reißleine und sagt, nein, da ist ein Exposure, das muss ich absichern. Es ist mir egal, ob der Dollar in 2 Monaten stärker oder schwächer wird. Ich will das Risiko weghaben.
Irgendwo auch eine Art CRO, irgendwo, ne? In der Nähe vom CFO angesiedelt, auf jeden Fall bei den meisten Unternehmen.
Kann man so sehen, ja.
Ihr richtet euch ja auch stark an die CFOs. Thema CEO und Treasury, geben die das gern deiner Erfahrung nach zum CFO oder wird es auch immer mehr zum CEO-Thema?
Nein, also die Verantwortung liegt ausschließlich beim CFO. Das ist eine der Kernaufgaben, würde ich sagen, dieses Bereichs. Es wird dann ein CEO-Thema, wenn die Lage schwierig wird, wenn es heiß wird, wenn die Liquidität eng wird, wenn wir in Restrukturierungsfällen sind, dann wird es zunehmend auch zum CEO-Thema. Aber ansonsten ist es originäres CFO-Geschäft.
Jetzt ist er, der Florian hat ja auch angekündigt, könnte man die Dollarposition nicht noch ein bisschen länger long halten oder solche Sachen. Ich sehe das große Potenzial in Effizienz in eurem Geschäft, auch diese Einsparungen, Cashpooling, alle möglichen Dinge, wo man hier halt sagt, Dualitäten, Doppelgleisigkeiten zurückzufahren und so weiter. Ist das eine Stärke von Treasury, die maximale Effizienz mit den liquiden Mitteln, die man hat, zu erzielen? Nicht nur von der Verzinsung her, denke ich, Austausch mit den Banken in guten wie in schlechten Zeiten, als auch natürlich zu schauen, ob man nicht da ein Plus hat, dort ein Minus und in Summe zu viel Zinsen zahlt.
Absolut, auf jeden Fall. Es geht nicht nur darum, die Liquidität zu bündeln, keine Schulden zu machen und das zu veranlagen. Es geht darum zu schauen, was macht am Ende des Tages Sinn? wenn ich jetzt eine große US-Operations habe und dort sehr viel Liquidität bündel, muss ich diese Liquidität nicht zwangsweise konvertieren und nach Europa bringen und dort künstlich ein FX-Risiko für meine US-Gesellschaft schaffen, sondern kann diese lokal veranlagen. Oder umgekehrt, ich habe eine große US-Operation, die Liquidität braucht. Macht es Sinn, dass ich eine Finanzierung in Europa aufnehme und diese absichere und der amerikanischen Tochter schicke? Oder würde es eher Sinn machen, dass ich die Tochter in Amerika indirekt unterstütze durch eine Patronatserklärung, durch eine Garantie und dass diese sich lokal über eine Bank finanziert? Also es geht nicht nur darum, eben wie du sagtest, das Geld zu bündeln und zu veranlagen, sondern zu schauen, wie kann ich das am effizientesten gestalten.
Vielleicht darf ich ergänzend da auch die Komplexität ein bisschen einordnen zu dem, was der Florian gerade gesagt hat. Also Treasury ist ja eine überwiegend zentrale Aufgabe. Ich glaube, in nahezu 80% oder sogar noch mehr der Unternehmen ist Treasury eine zentrale Funktion. Und die Herausforderung ist genau das, eben zu sehen, dass ich in den USA einen US-Dollar-Überschuss habe. Da muss man jetzt noch kein großer Prophet sein, das zu erkennen. Hoffentlich ist da auch ein US-Dollar-Überschuss, sonst müsste man sich grundsätzlich Gedanken machen über den Standard USA. Die Herausforderung ist aber dann, diesen Überschuss zu verknüpfen mit einem Bedarf, der möglicherweise in Singapur auftritt an US-Dollar, weil ich dort Einkäufe habe oder Lieferanten habe, die ich in US-Dollar bezahle. Oder eben auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo ich Treibstoff einkaufe, der zwar in UAE verrechnet wird, aber der ist an den US-Dollar-Preis gekoppelt. Insofern habe ich da auch wieder eine Relation. Und das alles zusammenzuführen und dann daraus eine Absicherungsentscheidung hervorzuführen, das ist die große Herausforderung und das ist gar nicht so trivial, wie man glauben würde und das treibt die Komplexität irrsinnig. Und dann ergänzend noch dazu zum Thema Absicherung. Der Treasurer hat nicht per se die Aufgabe, 100% des Risikos abzusichern, sondern er muss eigentlich zuerst herausarbeiten im Unternehmen, was ist eigentlich der Risikoappetit des Unternehmens? Also wie viel Risiko möchte man grundsätzlich tragen und wie viel Risiko möchte man nicht tragen? Und genau aus dieser Einschätzung heraus dann eine Absicherungsstrategie zu erarbeiten, die hoffentlich auch weitgehend automatisiert und effizient dann umgesetzt werden kann. Das ist die zweite Herausforderung.
Diese Beauvoirs muss man natürlich gut dokumentieren, ne? Weil sonst geht man auch als Mitarbeiter schnell ins Risiko.
Ja, und das Thema Zentralisierung, was Philipp erwähnt, ist, glaube ich, bei vielen Unternehmen, wo das Treasury nicht ein langjährig etabliertes Department ist, ein großes Thema. Das habe ich in meinen ersten Jahren bei Donko gemerkt, wenn man versucht, viele dieser Tätigkeiten, Bankbeziehungen, Finanzierungen, Zahlungsverkehr zu zentralisieren und aus dem Headquarter zu steuern, dann muss man auch viel zusammenarbeiten mit den Lokalen, weil das Mindset ist nicht da. Man kann nicht drüber rollen und sagen, wir machen das jetzt, sondern man muss sich, es ist ein schwieriger Austauschprozess und das ist auch eine Herausforderung für Konzerne, die das versuchen, besser zentral zu steuern.
Gibt es eigentlich per se, ich sag mal, ein Spannungsfeld zwischen CFO und Treasury? Ich meine, muss man den CFO hier und da vielleicht sogar bremsen? Dessen Aufgabe ist eher in der Renditmaximierung, sage ich mal, zumindest im Auftritt nach außen, wenn wir bei börsennotierten Unternehmen zum Beispiel sind, was für ein Treasury ja vollkommen egal ist.
Vielleicht darf ich da ein bisschen aus der Vergangenheit berichten oder aus der Erfahrung mit unseren Kunden. Ich nehme häufig wahr, gerade wenn man so aus dem Mittelstand kommt, wo sich das Treasury gerade erst so entwickelt oder entwickelt hat, dass der CFO natürlich noch eine sehr aktive Rolle hier einnimmt und hier auch beim Thema Sicherungen, du hast vorhin gesagt, wann lassen wir den Dollar laufen, ne? wann sichern wir ab, dass das sehr viel auch Marktmeinungen und Markterfahrung des CFOs mit einfließen. Das ist aber eine Situation, die mit zunehmender Größe und Professionalisierung des Unternehmens abnimmt. Und gerade wenn ich so in euer Umfeld schaue, Richtung ATX-Unternehmen dann auch, da spielen Marktmeinungen eines Vorstands keine Rolle mehr. Da geht es wirklich um eine Systematik, um ein dokumentiertes Pouvoir, wie du vorhin gesagt hast, völlig richtig. Ja. Und in diesem Rahmen bewegt sich der Treasurer und der CFO bekommt idealerweise nur dann etwas mit, wenn Limite gerissen werden, beziehungsweise wenn es Marktsituationen gibt, die ein besonderes Gespräch erfordern.
Genau, also im größeren Umfeld, vor allem eben in so einem ATX-Umfeld, hat man gewisse Richtlinien, wie viel soll man absichern, was ist der Risikoappetit des Unternehmens, wo bewegt man sich, man informiert den CFO beziehungsweise den gesamten Vorstand, wenn es eben ein Riss von einem bestimmten Limit, einem Kontrahentenlimit oder ein sonstiges gibt. Aber der CFO wird da nicht proaktiv Order geben.
Kurze Frage vielleicht noch. Liquiditätsmanagement. Du hast vorher angesprochen, Florian, dass bei du und Co. ihr relativ viel Liquidität habt. Was macht man denn damit heutzutage?
Wir befinden uns Gott sei Dank nicht mehr in einem Nullzinsumfeld. Also man kann schon was
Negativzinsen, Wahnsinn, ja.
Das ist Gott sei Dank Schnee von gestern, ja, für uns alle. Also es gibt viele Anlagemöglichkeiten, solange das Unternehmen diese Liquidität jetzt nicht für größere Kapitaleinsätze, für CapEx, für M&A, für Dividenden benötigt. Es gibt Festgeldmöglichkeiten mit den Banken, es gibt Fonds, die gute Tagessätze anbieten. Also wir streben da immer AAA geratete oder sehr gut geratete Banken und Fonds, dass diese Liquidität immer sicher ist und je nach Bedarf auch kurzfristig verfügbar immer.
Die Banken haben ihre Nostro-Konten, das wirst du als Don't-Co, hast kein Nostro-Konto, gibt's keins, oder? Es gibt so ein Eigenkonto, also du wirst keine Aktien kaufen. Der Philipp schüttelt auch den Kopf, ich frage jetzt frei raus, weil ich früher bei der Bank was für ein Nostro-Konto mal machen durfte und so weiter und so fort. Die Eigenveranlagen wird auch ganz klare Grenzen haben, AAA und kurzfristig. Der Philipp hat bei seinen Veranstaltungen durchaus auch immer Volkswirte dabei, heuer der Gerald Warleck, zuletzt glaube ich die Monika Rosen in Schlabming, heuer in Salzburg, eben der Gerald von der Erste Group, Monika Rosenbank Austria Gruppe, die dann doch ein bisschen einen mittelfristigeren Ausblick bringen. Ich möchte noch kurz zum Thema Fristigkeit kommen. Wie sehr ist der Job Tagesgeschäft von heute auf morgen und wie sehr ist dann doch die mittelfristige Liquiditätsplanung Thema? Wird sicher von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich sein, deswegen bitte ich mal den Philipp mit dem Branchenüberblick ein bisschen einzureihen. In wie kurzfristig ist das Geschäft eines Treasurers?
Also Florian mag mich dann korrigieren aus der Praxis heraus, aber ich denke, auf die kurze Frist haben die Treasurer mittlerweile einen sehr guten Blick. Also was wird sich so die nächsten paar Wochen auf meinem Konto tun oder auf meinen Konten tun, sind ja durchaus auch Hunderte an der Zahl. Da hat man in der Regel einen guten Überblick. Die meisten Liquiditätsplanungen gehen auf 12 Monate rollierend. Das heißt so, dass sag mal dann so nach den ersten 8 Wochen in die Zukunft blickend, das wird dann gleichzeitig auch die Herausforderung, weil damit auch dann möglicherweise Schritte verbunden sind in Richtung mittelfristiger Veranlagung beziehungsweise auch Mittelaufnahme. Und viele Unternehmungen machen darüber hinaus dann einen 3- bis 5-Jahres Grobplan, wo man zumindest eine grobe Einordnung dessen abgibt, werden wir zukünftig Kapital brauchen. Also sollten wir uns mittelfristig Gedanken darüber machen, an den Kapitalmarkt zu gehen oder größere Finanzierungstransaktionen einzuleiten. Oder sind wir eher in der Situation, dass wir uns mit dem Gedanken beschäftigen, hier Ausschüttungen vorzunehmen, damit eben, du hast vorhin das Wort Opportunitäten verwendet, damit eben die Mittel auf Ebene des Eigentümers möglicherweise auch anders eingesetzt werden können.
Wenn jetzt zum Beispiel bei einem Unternehmen, fiktives Beispiel, bekannt ist, dass eine Anleihe zurückgezahlt werden muss und man sagt, okay, man bringt ein neues Vehikel, Fremdkapital auf den Markt, Anleihe, Schuldschein, Darlehen, irgendwas Hybrides oder was auch immer, berät da SLG auch, dürft ihr das überhaupt oder wie kommen Banken ins Spiel oder wie läuft sowas ab, wenn ein Unternehmen sagt, Herzkinder, wir haben 400 Millionen Nominale, die wir neue Ideen brauchen?
Ja, also wir setzen meistens schon einen Schritt früher an. Ja. Bei unseren Kunden steht oft die Frage im Raum, was ist denn grundsätzlich mal eine gesunde Liquiditätsausstattung für uns? Wie viel braucht man auf der Seite für die nächsten Jahre mit Blick auf das, was wir da so vorhaben, was in Investitionen im Raum steht, was es möglicherweise an M&A-Transaktionen gibt, die kommen könnten? Wie viel braucht man für den operativen Betrieb des Geschäfts und wie viel braucht man als Reserve, als Huntingline, wie auch immer? Also da setzen wir im ersten Schritt an, um das mal herauszuarbeiten mit den Kunden, um dann daraus abgeleitet herzuleiten, wie schaut eine bestmögliche tragfähige Finanzierungsstruktur für dieses Unternehmen für die nächsten Jahre aus. Und da spielen dann auch die unterschiedlichen Instrumente rein, beziehungsweise auch die Kapitalallokation, also Eigenkapital, Fremdkapital, Hybrid, weil du es gerade angesprochen hast, was ist da die bestgeeignetste Zusammensetzung, immer mit Blick auf das Rating des Unternehmens. Und dann eben abgeleitet auch Investorenstrategie, Bankenstrategie, Fristigkeiten und eben die exakte Instrumentenzusammensetzung bis hin eben dann zur Begleitung der jeweiligen Transaktionen.
Gut, bevor ich jetzt zu den Einspielern, die ich avisiert habe, aus Salzburg komme, die wir dort aufgenommen haben, noch die Frage, wir treffen uns jetzt Anfang zweites Halbjahr 2026 bei uns zum Monthly Main Event. Gab es im ersten Halbjahr irgendetwas, wo man sagt, puh, das hat die Branche verändert, und was steht im zweiten Halbjahr an? Gibt es da irgendein Thema, wo man sagt, das haben wir vorher nicht gehabt?
Man muss eben wieder auf das Thema KI kommen.
Doch, gell, ja.
Es entwickelt sich langsam, also das Verständnis, wie die KI eingesetzt werden kann im Unternehmen und konkreten Fall im Treasury. Ich glaube, wir sind jetzt langsam Richtung dieser Reifephase, wie bei jedem Hype der letzten Jahrzehnte. Das war auch bei Krypto so vor 10 Jahren, das war auch beim Thema ESG so vor 6, 7 Jahren. Jetzt in den letzten 2 Jahren war der große Hype KI. Das hat sich jetzt ein bisschen beruhigt. Das spielt sich langsam ein in den Unternehmen. Man schaut, wie man es einsetzen kann. Man sagt nicht nur plakativ, ja, wir nutzen ChatGPT oder Claude oder Gemini, sondern wie kann ich einen KI-Agent einbauen im Tagesgeschäft? Das ist ein Thema, das sich jetzt in meinen Augen in den nächsten 1 bis 3 Jahren durchsetzen wird.
Ja, möchte ich unterstreichen. Ich glaube auch, dass wir uns gerade am Beginn einer, das Wort ist wahrscheinlich falsch, aber Art industriellen Revolution befinden. Die KI wird unsere Arbeitsweise in den nächsten Jahren massiv verändern. Man sieht das schon ansatzweise jetzt an dem Beispiel Agentic AI, wo man einfach die
Rettung gleich vorbei, aber das passt schon, ja.
Das ist live. Wo man die Fähigkeiten dieser Technologie schon ansatzweise erkennt. Ich glaube aber, da bin ich bei dir, dass es wahrscheinlich noch so um die 3, vielleicht auch 5 Jahre brauchen wird, bis wir mal so weit sind, dass wir die Datengrundlage für die unternehmensweite Verwendung der KI auch geschaffen haben. Hier positionieren wir uns übrigens als X1F-Gruppe sehr stark. Da liegt auch eines unserer Wachstumsfelder, das wir definiert haben, eben mit Unternehmen da die entsprechenden Datengrundlagen, die Datenstrategie zu erarbeiten, um darauf auch dann die bestmöglichen KI-Anwendungen draufzusetzen. Ich glaube, dahin geht die Reise.
Ja, ich glaube, die letzten 20 Jahre war das große Hindernis für Konzerne im Treasury eben, die Systemlandschaft aufzubauen, die Treasury-Management-Systeme. Jetzt ist, glaube ich, für die meisten die große Herausforderung, wie ich die KI noch dazu bringe, die Daten aus dem TMS, aus dem ERP, aus allen verfügbaren Datenquellen einzubauen.
Philipp, letzte Frage vielleicht noch. Wenn die KI dann gefüttert ist, wie viel Mensch brauche ich im Treasury dann noch?
Diese Frage stellen sich im Moment sehr viele. Wir glauben, dass es gleich viele Menschen brauchen wird. Wir glauben aber, dass sich die Aufgaben verlagern werden. Es wird die KI sehr viel Tagesgeschäft erledigen können, sehr viel Grundlagenarbeit machen können. Viele Reports werden durch die KI aufbereitet werden. Und der Mensch geht zunehmend in die Funktion der Dateninterpretation und dann auch etwas daraus abzuleiten und entsprechende Maßnahmen in die Wege zu leiten. Also ich glaube, man wächst in eine qualitativere Aufgabenstellung hinein, als man das heute tut. Der Tag ist ohnehin immer zu kurz, die Ressourcen im Treasury sind immer zu knapp und man ist in der Regel, Florian wird es vielleicht bestätigen können, eben dann viel mit Tagesgeschäftsthemen beschäftigt, obwohl man eigentlich lieber anderes tun sollte.
Genau, das war für viele eben der Umstieg von Excel zu Systemen, wo man für den Finanzstatus vielleicht 3 Tage gebraucht hat. Jetzt braucht man 3 Stunden, dann in Zukunft braucht man nur noch 5 Minuten, um das zu erstellen und kann diese restliche Zeit eigentlich zur Analyse verwenden. Was ist passiert? Warum sind meine Leasingverbindlichkeiten höher? Warum ist mein Festgeldkonto niedriger? Warum habe ich weniger Liquidität und so weiter und so weiter?
So, das ist eine super Überleitung, nochmal zurück nach Salzburg zu gehen, und im Hintergrund spielt jetzt diese Game of Thrones mäßige Musik nochmal ganz kurz, und ich spiele jetzt mal ein, was wir vor wenigen Wochen gesprochen haben. Zunächst mit Gerald Walek von der Erste Group, wir haben es zuerst erwähnt, dann mit Barbara Jakob von der Bauer AG, mit Niklas Tannhäuser von der Time to Act Group Österreich und dann mit dem Oliver Astel-Lipus vom Veranstalter SLG Treasury. Das sind Insights, die auch sehr, sehr stark vor wenigen Wochen schon in Richtung KI gegangen sind, was das Thema natürlich nochmal verstärkt.
Ja, mein Name ist Gerald Walek. Ich bin Senior Economist im Research Team der Erste Group in Wien und bin hauptverantwortlich für den Ausblick der Eurozone-Wirtschaft, Wachstumsprognosen, Zinsprognosen und auch ganz klassisch EZB-Analysen.
Und ich kann mich erinnern, dir mal einen Preis gegeben zu haben für Equity Research Austria, also rückwirkend nochmal Gratulation.
Ja, vielen Dank.
Die Karriere hat das begonnen mit Österreich-Aktien, war das auch ein Steckenpferd von einem jungen Burm damals, sage ich?
Ja, nach wie vor eine hohe Affinität sicherlich für den Kapitalmarkt und auch für Aktien, und gestartet bin ich im Erste Group Research im Equity Research Team, und im Verlauf der Jahre hat mich dann mein Weg in die volkswirtschaftliche Abteilung geführt.
Wunderbar. Und darüber reden wir jetzt. Senior Economist bei der Erste Group, haben wir beide gesagt. Ich wiederhole nochmal den Titel deines Vortrags: Wirtschafts- und Zinsausblick in Zeiten der KI-Revolution. Und das Ganze noch bei einer Veranstaltung von CFOs und Treasury-Experten. Was macht das für dich besonders, vor so einem Auditorium zu sprechen?
Ja, es ist sicherlich ein anspruchsvolles Auditorium mit sehr viel Fachwissen, und wo es dann auch darum geht, dass man da ein bisschen mehr in die Tiefe geht und die Themen, vor allem was das sicherlich das Zinsthema beleuchtet, auch was kurzfristiges Zinsniveau anbelangt und wie werden sich die Notenbanken ausrichten, steht hier sicherlich ganz stark im Fokus für die Entscheider.
Wir hören im Hintergrund, es ist gerade Pause, es ist viel los. Ich denke, dein Vortrag wird auch super besucht gewesen sein. Holen wir vielleicht die Hörerinnen und Hörer kurz rein. Was war so die Bottomline des Gesagten von dir?
Ja, wir haben im Grunde genommen 2 verschiedene Dinge, an denen wir uns derzeit zu orientieren haben. Zum einen das kurzfristige Bild, das sehr stark von geopolitischen Schwankungen geprägt ist, wo vor allem Donald Trump immer wieder für Volatilität an den Märkten sorgt und dann auch in weiterer Folge Einfluss nimmt auf den wirtschaftlichen und Zinsausblick. Und im Hintergrund haben wir ein mittel- bis langfristiges Thema, wo wir sehen, dass sich die künstliche Intelligenz als mit hoher Wahrscheinlichkeit neue Allzwecktechnologie beginnt auszubreiten und hat nach unserer Einschätzung dadurch auch einen massiven Einfluss mittel- bis langfristig auf Themen wie Zinsen, Wirtschaftswachstum und die ganzen Finanzmärkte.
Jetzt in der Schnittmenge hin zu Treasury-Experten, KI-Einsatzgebiete, du bist selbst Mitarbeiter einer Bank, ohne KI geht gar nichts mehr. Erste Frage, inwieweit spielt die KI in deine tägliche Arbeit rein, Gerald?
Ja, sie ist natürlich auch schon bei uns in gewissen Abläufen eingebunden, wobei wir derzeit das unterstützend sehen und eine Möglichkeit hier haben, sage ich einmal, eher einfachere Arbeitsabläufe in ersten Schritten zu automatisieren, das vielleicht hilfreich zur Hand nehmen. Also das ist klassisch eine Technologie, die im Moment für uns vielleicht etwas schneller ans Ziel bringt und uns ermöglicht, sogar noch weitere Themen aufzugreifen, als es bislang möglich gewesen ist.
Und im Zusammenhang mit Treasury-Abteilungen werden Skills wie deine in der Bank vorhanden, sind immer wieder zu Gesprächen genutzt werden. Wie spielt da die KI rein?
Naja, in der Aufbereitung sicherlich, in der Analysetätigkeit, einfach eine unterstützende Rolle, würde ich sagen, in der täglichen Arbeit. Das wäre so der Hauptfokus, würde ich sagen.
Im Treasury spielt natürlich auch immer wieder das kurzfristige Zinsniveau rein. Die Zinsen sind da durchaus wieder gestiegen in den vergangenen Monaten. Auch da eine kurze Einschätzung, vielleicht so auf Sicht Jahresende.
Ja, unsere Analyse, unsere Basisannahme ist, dass die EZB mit einem Einlagenzinssatz von 2,25% das Auslangen finden sollte und dass wir bis Ende des Jahres stabile Leitzinsen in der Eurozone sehen sollten. Die Grundannahme für diese Prognose ist, dass wir weiter einen leichten Rücklauf bei den Energiepreisen sehen sollten und dass sich die geopolitische Lage vor allem im Nahen Osten weiter entspannen sollte.
Jetzt ist natürlich die Geschichte, ich habe den Fritz Mostböck, deinen Kollegen, vor wenigen Tagen wieder gehört. Er ist ein begeisterter Fan von Osteuropa, so wie ich auch. Inwieweit spielt das rein in Veranstaltungen wie diese oder ist es subjektiv, je nach Unternehmen, wie halt das CE-Exposure ist?
Das hängt sicherlich sehr stark von den Unternehmen ab. Und da ist auch bei uns in der Analyse eine Unterteilung. Ich bin verantwortlich für die Eurozone und wir haben ein ganz eigenes Team, das sich auf die Region CEE, auf Zentral- und Osteuropa fokussiert. Und wir haben ja auch in allen Ländern, wo wir Tochtergesellschaften haben, auch sehr große Research-Teams, die sich detailliert mit den Volkswirtschaften vor Ort auseinandersetzen.
Heute treffen wir uns zu Mittag jetzt in Salzburg. Du bist sicher ebenfalls in der Früh oder schon gestern angereist. Wie sieht so ein typischer Tagesablauf aus von einem Volkswirten wie dir in so einem großen Haus wie der Erste Group? Habt ihr da Morning Meeting fix oder wie schaut das aus?
Wir haben gewisse fixe Meetings im Verlauf der Woche, jetzt nicht täglich. Und der Arbeitsalltag ist vor allem mit laufender Analyse des Weltgeschehens bis hin zur Überarbeitung von Modellen, Erstellen von Präsentationen, klarerweise auch Berichte schreiben, Meetings auch intern, sehr vielfältig, würde ich sagen.
Komme ich nochmal zurück zur KI. Also wir wissen von einem Investitionsboom, der ist da, Produktivitätsgewinne. Wie siehst du das? Ist es schon visibel? Bei den großen Nasdaq-Unternehmen sieht man schon einiges, aber ja. Ist es querbeet?
Es ist sicherlich noch mit hoher Unsicherheit verbunden, aber es zeichnet sich auch aus unserer Sicht klar ab, dass das eine Allzwecktechnologie ist, die weitreichende Auswirkungen auf die Wirtschaft, auch die Gesellschaft in Zukunft haben wird. Die Einschätzung ist jetzt natürlich mit hohen Unsicherheiten, würde ich sagen, verbunden. Aber grundsätzlich gehen wir schon davon aus, dass das auch in Zukunft jetzt wieder breitflächiger, groß angelegter Produktivitätswachstum beflügeln sollte und dass es vor dem Hintergrund auch die Bereitschaft in sämtlichen Branchen und bei Unternehmen wieder verstärkt Investitionsbereitschaft auslösen sollte, weil sich historisch immer wieder gezeigt hat, wenn Unternehmen die Chance sehen auf produktivitätssteigerndes Wachstum, dann sind sie bereit zu investieren und das hängt dann gar nicht so stark vom absoluten Zinsniveau ab.
Wie siehst du jetzt als Eurozone-Spezialist Europa aufgestellt, also die Eurozone im Konkreten, was KI-Skills betrifft? Nicht als Anwender, sondern als Produzent.
Ja, es ist, glaube ich, offensichtlich, dass da im Vergleich zu den USA die Eurozone noch eine weniger bedeutende Rolle spielt und da sicherlich viel Aufbaupotenzial da ist. Andererseits ist eben das Potenzial da und wir gehen davon aus, dass sehr wohl auch die europäischen Unternehmen und die europäische Wirtschaft da selbstverständlich sehr viel daran setzen wird und sich auch von den Fortschritten der künstlichen Intelligenz profitieren wird. Das ist ganz klar unsere Annahme, wenngleich wir schon davon ausgehen, dass die Ausbreitung und die Anwendungsgeschwindigkeit nicht Schritt halten wird mit den USA.
Und ich freue mich jetzt sehr, Barbara Jakob, sie ist im Konzern Treasury der Bauer AG für Middle and Backoffice und viel mehr verantwortlich, liebe Barbara. Servus und herzlich willkommen.
Hallo, grüß dich, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ja, der Bauer-Konzern ist ein sehr spannender Konzern, wie ich finde, international in vielen, vielen Ländern präsent, hat drei starke Geschäftsfelder. Das ist einmal der Spezialtiefbau, also wirklich Spezialbohrungen auf großen Baustellen, die Bauermaschinen, die dann eben auch die entsprechende Technik dazu gewährleisten und Bauer Resources, die sich so ein bisschen auf der Umweltschiene spezialisiert haben. Ja, also das ist sehr breit gefächert und sehr vielfältig, was wir da an Anforderungen haben.
Jetzt habe ich dich anmoderieren dürfen als zuständig für den Bereich Middle and Backoffice. Es ist ein B2C-Podcast, wo finanzmarktinteressierte Menschen mithören. Aber für die, die es nicht einreihen können, hilf uns da noch kurz auf die Sprünge, bitte, Barbara.
Ich glaube, dass es in den Unternehmen unterschiedliche Interpretationen für Middle und Backoffice gibt. Aber bei uns ist es so geregelt, ich bin nicht diejenige, die an der Front steht. Ich bin nicht diejenige, die mit den Banken handelt, sondern ich bin diejenige, die im Hintergrund die Prozesse sich anschaut, die Prozesse optimiert, dazu das Regelwerk schreibt und auch die Zahlen einsammelt, in einen konsolidierten Bericht überführt und in einem Treasury-Management-System verwaltet.
Jetzt sprechen wir hier direkt nach der Mittagspause und man hört im Hintergrund noch ordentlich Traffic und so weiter. Jetzt konnte ich deinen Vortrag noch nicht genießen, wenn der kommt erst, dann als Höhepunkt zum Schluss gemeinsam mit SLG Treasury und Isabel Mokreis, der Mitarbeiterin dort. Frage vorab, du hast mir im Vorgespräch erzählt, die Geschichte von SLG Treasury und Bauer Group ist noch nicht so alt und hat auch mit deiner Person zu tun. Wie kam es da zur Zusammenarbeit?
Ja, ich arbeite jetzt schon viele, viele Jahre mit SLG in den unterschiedlichen Stationen, die ich hatte, zusammen. Und als ich bei Bauer eintrat, kam sehr schnell die Thematik hoch, dass wir mal eine Bestandsanalyse machen müssen. Meine damalige Konzernfinanzleitung hat mich gebeten, vielleicht einfach mal so eine Art Review zu organisieren und wen wir uns da als Partner suchen könnten. Und dann kam mir tatsächlich SLG als erstes in den Sinn, weil ich gute Erfahrungen damit gemacht habe. Und ich wusste, die wissen auch von der Thematik her, wovon wir sprechen, was vielleicht jetzt bei einem anderen Berater Beratungsbüro nicht der Fall gewesen wäre.
Und das wird natürlich SLG bei einer SLG-Veranstaltung in einem SLG-Podcast gerne hören. Der Titel, liebe Barbara, ist dann Learnings aus einem internationalen Baukonzern Treasury Transformation. Was kann ich jetzt unter der Transformation genau verstehen? Das Wort versteht man, aber was heißt das bei euch?
Ja, wir sind ein Traditionsunternehmen und es war wirklich auch sehr wichtig für das Unternehmen, ein dezentrales Setup zu haben und viel Freiheiten in die Tochtergesellschaften zu geben, gerade in operativer Sicht, aber auch aus Finanzsicht. Und als ich eintrat, war es wirklich ganz normal, dass die Tochtergesellschaften sich ihre Banken selbst gesucht haben, die Kontakte gepflegt haben, sich ihre Risiken auch ein Stück weit selbst gemanagt haben. Und es war ein großer, großer Change, wenn wir jetzt auf einmal eintreten und sagen, wir wollen das doch ein bisschen zentralisieren und vor allem, also darum ging es uns in erster Linie, die Transparenz gewinnen. Wir wollen wissen, was ihr tut, um das Gesamtportfolio einschätzen zu können, das Gesamtrisiko bewerten zu können und daraus vielleicht auch Maßnahmen abzuleiten.
Mhm. Gemeinsam mit der Isabel wirst du dann am späteren Nachmittag unter anderem über Projekte im Cash-Management sprechen. Vielleicht Bottomline bereits jetzt, was sind da die großen Trends und was wirst du da sagen können?
Das erste Thema war tatsächlich wieder Transparenz. Ja. Wir hatten wirklich sehr viele Bankkonten weltweit bei vielen Banken. Es waren nicht nur Kernbanken von uns, sondern es waren eben auch sehr viele lokale Banken. Und wir starteten teilweise wirklich mit dem Status, dass wir monatlich die Banksalden eingesammelt haben, über ein Tool manuell eingegeben. Ja, auch so ein bisschen mit der Argumentation, auf den Konten passiert nicht viel, das lohnt sich nicht, die elektronisch anzubinden, deswegen machen wir das monatlich, das muss reichen. Für mich hat es nicht gereicht, ich wollte täglich gern den Abruf starten können und es hat sich dann auch gezeigt, dass durch das Anbinden an die elektronischen Verfahren wir dann viel besser beurteilen konnten, ob tatsächlich auf dem Konto nichts passiert oder ob das eigentlich doch ein bisschen mehr Frequenz ist, als uns lieb ist.
Wie lange dauert so ein Onboarding-Prozess für so eine große Transformation? Da ist sicher viel neu in einem Traditionskonzern passiert. Oder ist das ein Never-Ending-Prozess?
Also ich glaube, Treasury lebt davon, dass es immer Optimierungspotenzial gibt.
So gehört es.
Aber ja, genau. Ich glaube, es ist tatsächlich so, dass es vor allem entscheidend ist, dass man die Leute an Bord holt. Ich bin kein Freund davon, einfach Regeln aufzusetzen und die Mitteilung herauszugeben, ab morgen müsst ihr das umsetzen. Ich finde, man muss die Menschen auf Augenhöhe ins Gespräch bringen, Respekt ist ein großes Thema und auch so die Situation, dass ja keiner dort draußen das einfach nur so aus Spaß gemacht hat, sondern die hatten alle gute Gründe. Die haben alle irgendwo einen Ansatz gehabt, der Sinn gemacht hat. Mhm. Und es ist einfach, finde ich, wichtig zuzuhören und zu verstehen, ohne seinen Pfad zu verlieren, ohne irgendwie sich in den Details zu verlieren, sondern immer gerade bei seinem Weg zu bleiben und vielleicht die ein oder anderen Themen mit einzufangen, aber auch bewusst die ein oder anderen Themen außen vor zu lassen, wohlwissend, dass das für die Tochtergesellschaft auch anders wird als vorher.
Ein weiterer Klassiker aus deiner Karriere ist das Sprechen über den Zahlungsverkehr. Da haben wir viele Touchpoints in der Vergangenheit gehabt, ist natürlich auch im Treasury bei Bauer ein Thema. Auch da ganz kurz, steht auf der Bucketlist, die Isabel und du heute abarbeiten werdet. Ein paar Worte dazu bitte, Barbara.
Zahlungsverkehr ist auch etwas, das kann man bis zur Perfektion zentralisieren. Wir haben uns bislang dagegen entschieden. Wir wollen vor allem ein Regelwerk vorgeben, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Wie hast du die Prozesse abzubilden? Was möchten wir gerne an Standardisierungsgrad haben? Aber weniger, es muss alles über unsere Plattform laufen. Das heißt, unser Regelwerk ist unsere Finanzrichtlinie. Dort ist ziemlich klar vorgegeben, welche Zahlungsmethoden, welche Medien erlaubt sind und in welchem Umfang. Und dass eine Offenlegungspflicht besteht. Und daran arbeiten wir weiterhin.
Dann sind wir schon bei der Liquiditätsplanung. Gehört natürlich dazu das Wesen des Treasury unter anderem. Und sie nickt. Wird ein Thema sein heute.
Das ist eins meiner großen Themen. Das ist auch tatsächlich das, was mein großer Aufhänger damals war, warum ich eingestellt wurde. Es gab keine einheitliche Liquiditätsplanung. Es gab durchaus eine Planung, aber die war nicht konsolidierbar. Und das ist für mich das Entscheidende, dass man eine Planung hat, die man dann auch zusammenführen kann. Und auf einer Plattform diese verwaltet, die einfach ist, die jeder verstehen kann, ohne große technische Kenntnisse, ohne irgendwelche Beratungsdienstleistungen oder Consultants, die man braucht. Und da denke ich, sind wir inzwischen gut aufgestellt. Wir geben den Rahmen vor. Ich nenne das immer ganz gerne. Wir haben so die Autobahn und die Leitplanken, die wir vorgeben. Aber man darf innerhalb dieser Autobahn auch so ein bisschen auf der linken oder rechten Spur fahren. Vielleicht darf man auch mal eine Abfahrt nehmen, aber dann muss man auch wieder auf die Autobahn auffahren.
Jetzt bin ja ich ein Equity Markets Guy irgendwie und da leben wir mit täglicher Volatilität der Aussagen von Trump und Co. und so weiter. Inwiefern sind das auch Auswirkungen, ein sehr erratisches, tagespolitisches, geopolitisches Geschäft, was in zum Beispiel Liquiditätsplanung reinspielt? Oder ist das kaum ein Thema?
Doch, das ist natürlich schon auch ein Thema. Wir wollen unser Währungsportfolio natürlich kennen und möglichst auch sichern können. Da haben wir auch entsprechend reagiert, indem wir eine währungsdifferenzierte Planung eingeführt haben. Ab bestimmten Thresholds muss eben eine bestimmte Betragsgrenze auch in Währung gemeldet werden, damit wir so ein bisschen wissen, wo die Reise hingeht.
Und früher haben wir ja viel mehr hedgen müssen in der Zeit, wo wir bei der Bank waren. Gell? Da gab es ja noch ein bisschen mehr Währungen als jetzt. Danke für den kompakten Überblick über die Agenda, die dann am Nachmittag noch im Saal quasi dann erörtert werden wird. Und wenn man jetzt so Konkretes rausnimmt, hast vielleicht 2, 3 Dinge, die jetzt konkret anstehen, dass man noch ein Gefühl dafür kriegt im Kopfkino, was dann auf deiner To-Do-List steht?
Auf der aktuellen To-Do-Liste steht das weitere Ausrollen von einem Cash-Pooling.
Mhm. Das sagst du, Cash-Pooling? Also,
ja, stimmt. Also,
macht Spaß, ne? Das macht ja Spaß.
Das macht Spaß, das stimmt.
Das sieht man bei dir.
Das ist, also ich liebe tatsächlich Treasury, weil es eben so lebendig ist. Es ist kein Tag in meinen 25 Jahren Erfahrung, der gleich ist. Jede Situation, jeder Tag, jeder Umstand bringt neue Anforderungen und Treasury, sage ich immer, es gibt keine Agenda oder keine Prioritätenliste, sondern das Thema, was gerade am meisten drückt, das ist dann das, was man angeht, Ärmel hochkrempeln und tun. Treasury ist für mich super operativ und ganz wenig Zahlen hin und her schieben.
Und ich denke, du bist in permanenten Austausch mit CFO oder geht das bei euch auch in Richtung CEO rein?
Wir haben tatsächlich inzwischen doch auch immer wieder Kontakte zu dem Management an sich, weil es einfach so entscheidend ist, dass das Management das mitträgt, dass es weiß, in welche Richtung wir marschieren und dass da auch ein Konsens besteht. Es bringt nichts, wenn wir uns in unserem stillen Kämmerlein irgendwas ausdenken, was dann in die Firmenstrategie nicht reinpasst.
die Bell läutet für die nächste Veranstaltung. Ich habe noch eine Schlussfrage. Die KI, die ziert sich momentan überall durch. Inwieweit spielt die KI anwendungstechnisch in deine Arbeit mittlerweile bereits rein?
Ja, ich finde KI wunderbar, um Informationen zusammenzutragen auf effiziente Art und Weise. Ich finde die KI sehr spannend, wenn es um das Thema Forecasting geht. Einfach lernende Werte. Das möchte ich mir viel intensiver noch anschauen. Ansonsten bin ich sehr gespannt, denn wir kommen da nicht dran vorbei und ich möchte auch nicht dran vorbei, weil ich einfach finde, es ist ein tolles Tool, um sich unterstützen zu lassen. Das Hirnschmalz müssen wir trotzdem noch mit reinbringen.
Das ist wichtig. Und manche Podcasts gibt's halt, da würde man ein Video brauchen, weil deine lachenden Augen bei den Themen, über die wir sprechen, die sieht man auch. Also es macht wirklich Spaß, was du tust. Das sehe ich dir an. Ich wünsche einen schönen Vortrag dann am Nachmittag gemeinsam mit SLG Treasury. Hat mir riesig Spaß gemacht und danke für deine Zeit.
Mir auch. Vielen Dank, Christian. War sehr schön.
Danke, Barbara. Ciao. Und jetzt begrüße ich Niklas Dannweiser. Er ist Senior Client Account Manager bei der Time to Act Group Österreich bei mir in Salzburg am Stehtisch. Lieber Niklas, servus.
Ja, hallo, servus. Also wir haben den Hauptsitz in Wien. Wir haben eigentlich drei klare Fokusse. Der eine Bereich ist der Bereich Consulting. Dann haben wir so das Thema Digitalisierung und wo wir heute da sind, das Thema Data und AI. Insgesamt sind wir 1750 Mitarbeiter, wow, in der Dachregion, ja, haben da sozusagen eine 7-Markenstrategie und genau, und unterstützen da konkret die Unternehmen in dem Bereich IT-Consulting, indem wir einfach sozusagen die richtigen Fragen zur richtigen Zeit stellen und sie auf dem Weg begleiten und ja, am Ende des Tages Projekte umsetzen gemeinsam.
Und völlig KI-frei sprechen wir jetzt mal vis-à-vis hier in Salzburg. Bei der 4. Treasury and Finance Convention wart ihr bei den vorigen Conventions in Schladming auch dabei?
Genau, das ist nicht unser erstes Mal, dass wir da dabei sind, aber auch heute...
Dich habe ich zum ersten Mal gesehen.
Ich bin heute das erste Mal wunderbar da und gleich beim Podcast.
Ja. Oh. Ja, der Arbeitgeber wird sich schon überlegt haben, warum er dich schickt.
Ja. Ja. Hoffentlich, genau, weil wie gesagt, die große Bühne hat ja heute der Jörg Eckertsberger, mein Geschäftsführer, mit übernommen. Und genau, deswegen haben wir gesagt, macht sicherlich Sinn, noch einen zweiten Blick dazu zu bekommen. Und am besten ist natürlich, wenn man vor Ort ist und dann den Jörg selbst zuhört.
Und der Jörg, der hat die Bühne bereits gehabt, jetzt vor wenigen Minuten vorbei mit Riesenapplaus. Lieber Niklas, hol mal die Leute vielleicht jetzt, die uns zuhören, fürs Kopfkino ein bisschen rein. Worüber hat der Jörg gesprochen? Was ist eure Agenda hier in Salzburg?
Genau. Ein extremst wichtiges, also ich möchte einerseits positive Stimmung schaffen, weil wir von dem Thema Legacy-Software sprechen, für alle, die nicht wissen, was das ist. Es geht halt wirklich um Unternehmen, die ja knapp 40, 35 Jahre hier am Markt unterwegs und aktiv sind. Also da geht es wirklich um wichtige und kritische Applikationen, die bis heute laufen, die ja bewusst so gesteuert sind. Und gleichzeitig geht es ja darum, wir reden von dem Thema künstliche Intelligenz, wie passt sozusagen 35 Jahre Know-how, das hier geschaffen worden ist, wie bringe ich das sozusagen in das neue Zeitalter künstliche Intelligenz mit dem Thema aus einer CFO-Perspektive Kostendruck, weil wenn wir von solchen Legacy-Themen sprechen, bedeutet das meistens, wurde schon mal versucht, ist dann manchmal vielleicht auch schon gescheitert, gerade um das Thema halt Ownership, also wer übernimmt dann auch die Verantwortung für so ein Projekt? Und wir sind, wie gesagt, haben Kunden, die wir jetzt schon knapp fast 20 Jahre betreuen. Und da ist auch dieses Thema Legacy ein riesengroßes Thema. Und da versuchen wir Unternehmen einfach zu unterstützen, Klarheit hineinzubekommen. Klarheit bedeutet Businesslogiken. Man muss sich das vorstellen, diese Personen sind, wie gesagt, 35 Jahre im Unternehmen, haben das ganze Wissen in deren Köpfen. Und jetzt kommt das Thema Pensionierung. Wissen ist im Kopf, wie gehe ich damit um? Und meistens kommt man nicht genau die 20 Jahre vorher drauf, sondern es ist kurzfristig. Und da versuchen wir sozusagen auch mit den richtigen Fragen und dem Know-how, das wir sozusagen die letzten Jahre aufgebaut haben, zu unterstützen. Und um vielleicht das Thema KI, wo ist Legacy und KI? Wenn wir testen, also man muss sich vorstellen, was könnte so eine Legacy-Applikation sein? Ein ERP, also ein Warenwirtschaftssystem. Da gehen Rechnungen aus, da werden sozusagen Angebote erstellt, also wirklich sehr zentral und damit macht ein Unternehmen auch sehr viel Geld. Und meistens ist es nicht sehr fancy, sondern es funktioniert, es passt. Jetzt kommt natürlich die Requirement, wir möchten uns erneuern, aber gleichzeitig soll vielleicht auch das Look and Feel ein bisschen schöner und präsenter sein. Und da ist sozusagen, wo sich sehr stark spießt, weil man muss sich vorstellen, so eine Applikation hat sozusagen ein Backend, das ist das, was wir nicht sehen, das ist der ganze Code, das, was so geschrieben sind, und das Frontend. Das Frontend ist für uns das, okay, wir sehen das wie eine App. Und wenn wir sozusagen in diesem Frontend etwas verändern, bedeutet das ja auch gleichzeitig, wir haben Veränderungen in unserem Backend. Und eine dieser Kernaufgaben ist ja das Testen. Also Beispiel, ich drücke auf meiner Tastatur A, vorher war ich gewohnt, es ist A.
Ich drücke A drauf, A.
A, ja, genau. Jetzt ist aber so, ich möchte zum Beispiel jetzt einen neuen Button haben, weil der ist mir super wichtig, der muss in der Farbe sein und dort oben. Jetzt drücke ich wieder auf A, passiert was total anderes. Mhm. Und wir müssen uns das jetzt vorstellen, also konkret bei einem Kunden war es so, das hätte ein Jahr gedauert. Ein Jahr zu testen, wenn ich sozusagen im Frontend etwas ändere, dass sozusagen in diesem Backend oder hinten in dieser Software genau dasselbe passiert. Und ich als Mensch weiß ja. Ich nicht, ob ich da meine Zeit investieren will. Und genau da ist dann auch der Kostendruck Richtung CFO, weil ich muss ja zusätzlich noch Menschen anstellen oder sozusagen Personen mit Aufgaben beschäftigen, wo sie andere Zeit besser investieren können. Und da nutzen wir sozusagen auch agentische KI, einfach in diesem Testing, weil der kann genau diese Klicks, die wir als Mensch machen, für uns automatisiert machen. Wir haben das sozusagen aufgenommen in einem Video-Recording und konnten danach auch nochmal nachvollziehen, hey, A ist wirklich A und wenn nicht, woran scheitert es, und konnten da halt auch sehr schnelles Feedback geben. Weil Testing ist auch in diesem Bereich extremst wichtig.
Ich habe jetzt den Oliver Astl-Lipus zu Gast. Er ist Head of Congress and Event Management und natürlich auch verantwortlich für dieses tolle Festl heute. Ich sage mal Prost, weil jetzt ist gerade die Stiegl-Überraschung gekommen. Wie bist du zufrieden?
Hallo Christian, auch vielen Dank nochmal, dass ich heute bei dir sein darf. Hier.
Ich freue mich immer, bei euch zu sein. So gleicht sich das aus, ne?
So genau. Gleicht sich das aus. Genau. Du, zu deiner Frage mit der Veranstaltung. Sehr zufrieden, gerade weil das Kompaktformat dann auch so angenommen wurde, wie wir es uns im Vorfeld erwartet haben oder nicht erwartet, erhofft haben eigentlich. Und hatten am Ende des Tages auch jetzt am Ende des Tages mehr Teilnehmer, als wir dann am Ende des Tages erhofft hätten. So möchte ich das vielleicht sagen.
Ein wunderschöner deutscher Satz eigentlich. Ja? Ja? Also der wirkt, ja? der kommt. Also jetzt knapp vor 18 Uhr, ich sehe da eine volle Runde. Man kann von einem Erfolg sprechen bei dieser Kompaktveranstaltung. Ich bin jetzt zum dritten Mal bei euch im Rahmen dieser vierten Veranstaltung, aber zum ersten Mal kompakt bei euch. Oliver, wie ist es zum Kompaktformat gekommen?
Du Christian, um dir die Frage des Kompakts zu beantworten, möchte ich nochmal den Kalender ein Stück weit zurückdrehen, die Uhr ein Stück zurückdrehen und vor 6 Jahren. Wir haben uns vor 6 Jahren bei uns im Wiener Büro die Frage gestellt, verträgt Österreich eine weitere Veranstaltung, eine weitere Finanz- und Treasury-Veranstaltung? Und wir sind recht schnell für uns mit zur Antwort gekommen, ja doch, die verträgt's. Mhm. Und so ist eben die Treasury and Finance Convention in Schladming entstanden. So. Und die ist per sofort eigentlich durchgestartet mit seinen damals knapp 350 Teilnehmern oder Teilnehmenden. Und so ist es da hingegangen und die Veranstaltung ist gewachsen. Und aber am Ende des Tages sind wir jetzt aber auch darauf gekommen, dass ja, es braucht weiterhin eine Veranstaltung oder diese Veranstaltung, die Treasury and Finance Convention, aber möglicherweise nicht mehr im Herbst, weil der Herbstkalender ist dann doch sehr, sehr voll und sehr, sehr dicht, und zwar egal, wo man hinschaut.
Da kommen gerade die Kinder neu in die Schule und richtig, sonst irgendetwas, das Onboarding von anderen Sachen.
Ganz ja? Genau, ja. Ganz genau, so sieht's aus. So, und so haben wir für uns entschieden, nee, lass uns die Veranstaltung, die sich jetzt dann auf 3 Jahre etabliert hat, nochmal nicht neu denken, sondern weiterdenken. Und da kam natürlich als allererstes die Standortfrage. Für eine Tagesveranstaltung fahre ich nach Schladming? Muss man ehrlicherweise sagen, eher nein.
Für eine Tagesveranstaltung tut's weh, glaube ich.
Ja, ja, richtig.
Muss man sagen.
Richtig. Ja. Und dann war sehr für uns sehr, sehr klar, dass es dann Salzburg wird. Weil da komme ich dann doch aus allen Himmelsrichtungen, sternförmig gedacht, sehr, sehr komfortabel, 2, 2,5, 3 Stunden Anreise direkt, egal woher. So ist es dann schnell Salzburg geworden. Und dann haben wir auch gedacht, oder für unser Gedanke, wollen wir hier gleich auch wieder mit 2 oder mit 3 Tagen durchstarten, und haben gesagt, nein, lass uns mal als Pilotprojekt denken. Und so ist der Name Kompakt entstanden als Tagesveranstaltung. Und die Nachfrage war sowohl partner-ausstellerseitig sehr, sehr schnell, sehr hoch, als auch teilnehmerseitig. Also wir sind total zufrieden. Wir hatten jetzt am Ende des Tages knapp 180 Teilnehmer da. Da sind wir super zufrieden. Aber natürlich, wir hören im Hintergrund das Besteck klappern, die Tassen prosten. Alles super. Und das zeigt uns aber auch, wir brauchen, / wollen wieder einen Abend haben. Wir wollen wieder eine Austrian Night machen, eine Salzburg Night machen. Und das hat zur Folge, dass wir auch 2 Tage Veranstaltung machen. Und das ist auch der Ausblick schon für 2027 in dem Fall.
Ihr hattet in Schladminger immer 2 Nights, die waren ja wirklich fast schon legendär, muss man sagen, und waren auch irgendwie Teil der DNA.
Absolut.
Und wird es beim Namen kompakt bleiben, wenn es auf 2 Tage, oder ist es dann nicht mehr kompakt, sondern wieder Convention pur oder was auch immer? Oder ist das zu viel des Spoilers?
Nein, die Frage ist absolut berechtigt, aber die ich noch nicht mal seriös beantworten kann. Also kompakt wird es nicht mehr bleiben, weil ich glaube, dafür wird es dann zu groß.
Kompakt ist ein Tag.
Ne? Genau, kompakt ist ein Tag. Deswegen glaube ich, es wird wieder zurück zur Treasure and Finance Convention gehen und dann zur 5. Ausgabe.
Wenn ich jetzt mit dir als Schlussgast im Rahmen eurer Serie da spreche, dann kann ich jetzt zum ersten Mal die Location, die ihr gewählt habt, auch noch kurz vorstellen lassen durch den Event Organization Man, durch dich, das lese ich da auf deinem Shirt ab. Warum habt ihr diese Location gewählt und welche ist es überhaupt? Erzähl selbst.
Ja, zu deiner zweiten Frage, welche ist es geworden? Es ist das Kongresscenter Salzburg geworden. Und warum? Weil es am Ende des Tages genau diese Rahmenbedingungen erfüllt, die wir benötigen. Ja. Eine Messehalle ist definitiv zu groß, zu unpersönlich.
Es verläuft sich, ja.
Es verläuft sich, deswegen ist es keine Messehalle geworden. Ein Hotel ist am Ende des Tages wieder zu klein und am Ende des Tages auch wieder nur ein Hotel. Und hier im Convention-Büro oder Convention mit Convention-Büro Salzburg und im Kongresscenter Salzburg sind wir bestens betreut. Und das bietet genau die Rahmenbedingungen, die wir brauchen, um unser Konzept und auch unser neu gedachtes Konzept dann für 2027 oder nicht neu, sondern eher adaptiertes Konzept 2027 mitzubegleiten und genug Größe, um auch noch ein Stück zu wachsen. Wenn ich jetzt an Schladming denke, hatten wir im Peak 35 Partner, 35 Aussteller. Die schaffen wir hier in Salzburg, könnten wir theoretisch auf dem Platz her noch toppen. Also der Platz ist da. Und das ist gut und das ist schön. Und das ist einer der Hauptgründe auch, warum wir hier gelandet sind. Dazu auch die zentrale Lage. Wenn es jetzt heute nicht so heiß gewesen wäre, spaziert man hier ganz gemütlich, ohne zu schwitzen, innerhalb von gut 10 Minuten vom Hauptbahnhof daher.
Und Mirabellgarten mit herrlichem Ausblick, natürlich wunderbares Salzburg. Ich muss kurz mit dir nach Deutschland gehen, jetzt in unserem Kopfkino Wiesbaden, auch alles neu. Das ist gewachsen, gewachsen, gewachsen. Eure legendäre Hauptveranstaltung kann man, glaube ich, schon noch sagen.
Absolut,
das ist unser Flagship. Holen wir auch da die Hörerinnen und Hörer kurz rein, was ihr in Deutschland macht und was in Wiesbaden heuer alles neu war.
Also unsere Flagship-Veranstaltung ist das Finanzsymposium. Ja. Wurde in diesem Jahr das 37. Mal oder ist das 37. Mal stattgefunden.
37.
Ja, wow. Und von diesen 37 Jahren oder andersrum von den 36 Jahren waren wir davon 25 in Mannheim. So, und die Veranstaltung ist sukzessive gewachsen und wir sind in Wahrheit aus allen Nähten geplatzt im Rosengarten in Mannheim und haben am Ende des Tages einen Facelift gebraucht. Das hat eine Veränderung gebraucht, auch wenn es einerseits schmerzhaft war. Ich habe von diesen 25 Jahren Mannheim durfte ich 15 begleiten. Das heißt, es haben sich Arbeitsfreundschaften entwickelt. Dementsprechend war das, ich habe das im Nachhinein immer ganz gerne gesagt, das hat sich wie Schlussmacher angefühlt, dort den Vertrag zu kündigen oder besser gesagt nicht zu verlängern. Aber es gehört halt auch zu unserem Geschäft. Ja. Und so sind wir nach Wiesbaden gegangen. Tolle, moderne Location, große Location, helle Location. Auch wieder Möglichkeit zum Wachsen. Aber in erster Linie tun wir das, um den Teilnehmern noch mehr Experience zu bieten. Und die Fläche ist dort gegeben, um neue Formate zu entwickeln, Dinge einfach neu zu denken, einfach mal wirklich jeden Stein aufzuheben und zu schauen, passt das noch, passt es nicht, müssen wir modifizieren. Und dort haben wir Möglichkeiten zu modifizieren, weil wir einfach den Platz haben. Das ist die Formel dahinter.
Wenn ich jetzt euren Eventkalender 27 ein bisschen visualisiere, Flagship Deutschland, Wiesbaden bleibt im Frühling gesetzt, nehme ich an, oder? Und Salzburg ist ein Riesenfavorit für einen Idee aus den Learnings aus Schladming und Salzburg kompakt fürs 5. Mal dann.
Genau, also die Termine sind noch nicht, oder besser gesagt, der Termin in Wiesbaden steht natürlich schon. Das ist der 1., 2., 3. Juni. Mhm. Ja, wir sind ein Stück weit später.
Denke ich mir, weil das war ja okay. Ja,
ja, die Begründung ist auch recht einfach. Pfingsten, Ostern fallen sehr, sehr komisch dieses oder im kommenden Jahr, so dass es im Mai keine Möglichkeit gegeben hätte. So müssen wir in die erste Juniwoche gehen. Was uns die Möglichkeit gibt, im März hier in Salzburg aufzuschlagen, um eben nicht diese Herbstkollision wieder herbeizuführen. Dementsprechend gehen wir ganz proaktiv in den März jetzt rein, und zwar auch 1., 2. März.
wenn wir hier zusammenstehen und machen wir nochmal Prost, das ist wirklich verdient auf den Veranstalter, dann haben wir hier quasi das Programm vor uns und wir sind jetzt beim Get-Together. Wie gesagt, die Leute gehen nicht heim, den Leuten gefällt es. Lass uns noch kurz ein bisschen Revue passieren, was heute hier in Salzburg passiert ist an diesem 23. Juni vom Programm her.
Ja, am Ende des Tages ist es ein ganz, ganz schöner Querschnitt. Natürlich, wir kommen nicht drum herum, das KI als Schlagwort zu nutzen. Aber natürlich in allen Facetten. Was macht KI mit der Wirtschafts- und Zins, mit dem Wirtschafts- und Zinsausblick? Was macht die KI im Hedging, im Risikobereich? Was macht aber auch Digitalisierung mit Garantien, mit Aval, mit dem Avalgeschäft, bis hin aber auch zu ganzen Transformationsprojekten innerhalb der Companies? Also KI war irgendwie immer so ein Stück weit der Deckmantel, immer aus anderen Blickwinkeln. Aber die Conclusio aus allem, das ist, ich kann tun, machen, was ich will. Die letzte Verantwortung, und das sage ich auch nichts Neues, ist und bleibt bei Menschen. Mhm. Am Ende des Tages ist natürlich immer der Faktor Mensch der Größte. Und das ist auch gut so. Aber es muss halt immer wieder, glaube ich, auch mal vor Augen geführt werden. Ich kann noch so viel ChatGPTs am Ende des Tages haben. Am Ende des Tages kann die mir möglicherweise 80% Vorarbeit leisten. Die letzten 20 sollte ich nicht ungefiltert am Ende des Tages einfach so übernehmen, sondern ich muss schon noch ein Stück weit mein Hirn selber anstrengen. Aber diese vielen Blickwinkel, die Agenda hergegeben hat, gab natürlich extrem viel Diskussionsstoff von früh bis abends. Ja, wir haben ja hier mit Frühstück begonnen und hören jetzt beim Bierchen und beim Glas Wein auf. Und das ist so der inhaltliche Mantel. Aber unterm Strich, und das ist wie viele Veranstaltungen, nicht nur wir, das wäre vermessen, das zu nehmen. Wir treffen uns hier, um uns einerseits zu informieren, aber am Ende des Tages auch zu unterhalten, zu treffen. Und in der Abmoderation hat es der Kollege Seicher ganz schön gesagt, am Ende des Tages bei allem KI, was wir haben, das Tratschen kann sie uns nicht abnehmen. Und genau das fasst es ganz schön zusammen.
Ja, jetzt habe ich mit etlichen eurer Gäste genau über KI-Themen gesprochen, aus der wirklichen tiefsten Profession hinaus. Bei dir steht Event Organization. Inwieweit spielt die KI in so eine Planung schon rein? Ist das ein Aspekt für einen großen Event wie diesen?
Ja, ich würde lügen, wenn ich sage nein. Ne? Also am Ende sage ich, ist es so. Wenn ich mich persönlich hernehme, dann spiegel ich ganz gerne mal so ein bisschen meine Ideen über die KI. Gerade wenn es in die Konzeption geht, ne? Und am Ende des Tages, was ich dann damit tue, das muss ich spiegeln. Ja, passt diese Idee zum Markt von Österreich? Passt dies, was ich vorhabe, für den Markt von Deutschland? Passt es nur für Österreich? Passt es gar nicht für Österreich? Das sind Dinge, aber ich wäre vermessen zu sagen, nein. Und am Ende des Tages sind es auch ganz simple Dinge, wo mir das auch helfen kann. Wenn ich jetzt nochmal einen Blick in Wiesbaden gedacht, ich habe in Wiesbaden in 3 Tagen 160 Vorträge. Die so 160 Vorträge gehören natürlich auch in einer programmatischen Art und Weise aufgearbeitet und auch redaktionell begleitet. Und dann hilft mir natürlich eine KI, dort ein einheitliches Bild zu schaffen und mir schlicht und einfach eine Rechtschreibprüfung vorzunehmen in allen Titeln. So, das, was wir vorher mühsam alle gemacht haben, kann ich jetzt durchjagen. Und es ist sichergestellt, dass alle Beistriche da sind, da stehen, wo sie hingehören. Verzeihung, ja.
Ich habe ein 420-Seiten-Buch geschrieben zur Wiener Börse und es gut lektorieren lassen und Claude hat dann noch, glaube ich, 120 richtige, tatsächliche Fehler gefunden. Ja. Unglaublich. Ja. Genau darum geht's und das muss man halt smart einsetzen. Wenn ich jetzt mit dir spreche, dann erinnere ich mich natürlich auch an eine Zeit von dir vor SLG Treasury und da haben wir beide mal am Börse People Podcast gemacht und da haben auch Do und Co. und die Fußball-EM gesprochen. Jetzt ist Fußball-WM. Wie geht's da damit? Schon auch sehr leiwand, wenn man sich das anschaut, was da in Amerika aufgezogen wird als Event-Guy, sage ich jetzt mal. Ne?
Also auch zwei Blickwinkel dazu. Der eine ist leider durch die Uhrzeiten bin ich jetzt gar nicht so tief drin, wie wenn es eine in unserer Zeitzone wäre, weil das fehlt mir schon so ein bisschen, dieses 15, 16 Uhr Spiel im Büro, um da so richtig, richtig Fieber mit zu haben. Dann habe ich zu Hause noch meine 2-jährige Tochter. Das heißt, am Ende des Tages kann ich auch nicht zwingend bis 1, 2 Uhr am Ende des Tages Fußball schauen. Das ist der eine Blickwinkel und der andere ist aber auch der organisatorische. Ich weiß, was es bedeutet, wenn dort Sattelschlepper über Sattelschlepper an Logistik unterwegs ist, dass am Ende des Tages jeder Gast seinen Becher hat, seinen Teller hat, jede Kamera am Ende des Tages auch das richtige Kabel dort hat. Ne? Also das sind Dinge, mit denen ich das verbinde, weil ich eben das Glück hatte, eine Europameisterschaft in Portugal mitzuerleben. Ich habe anderthalb, fast zwei Jahre Formel 1 Zirkus mitgemacht.
Das wäre noch der nächste Punkt, nächste Woche in Österreich natürlich.
Habe auch Großveranstaltungen sämtlicher Naturen mitgemacht. Also die Logistik, die dahinter steckt, die man nicht sieht, das ist ja nicht da, wo die Arbeit drin steckt. Und ich gebe meinem Team immer wieder aufs Neue mit. Wenn ihr euch auf Veranstaltungen langweilt, dann habt ihr einen guten Job geleistet, weil dann ist alles im Vorfeld zur besten Zufriedenheit passiert. Und das ist, die Realität sieht mir selbstverständlich anders aus.
Ich habe jetzt ganz bewusst nochmal die Stationen Do & Co. Fußball Europameisterschaft Formel 1 reingebracht, um dich auch ein bisschen zu zeichnen, so quasi als Veranstalter. Gehört es eigentlich zu deinem Job, in deinem Zugang zu deiner Arbeit dazu, dass du manchmal auch Mystery Shoppen zu anderen Finanzveranstaltungen gehst als Gast?
Jetzt muss ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also ich selbstverständlich scanne ich den Markt. Natürlich bekomme ich mit, was sowohl in Deutschland als auch in Österreich passiert. Ja, das ist Teil meines Business. Ob ich dorthin gehe, die Antwort ist nein, weil es aber eher an meiner Person liegt. Also es ist am Ende des Tages, ich stehe so ein bisschen, bin an der einen oder anderen Stelle Person non grata, und das ist dann vielleicht ein bisschen Auszeichnung für mich persönlich, aber am Ende des Tages deswegen nein. Und ich schaue mir ganz gern branchenfremde Veranstaltungen an, weil davon lerne ich mehr als von brancheneigenen Veranstaltungen. Bei mir geht es gar nicht um die Themen, die sehe ich in jeder Agenda, die sehe ich auf jeder Webseite. Ich lerne meine Themen für branchenfremde Veranstaltungen. Das ist eigentlich mein Learning, und da bin ich eher zu finden.
Dann mache ich noch final ein letztes Prost auf eine gelungene Veranstaltung in Salzburg. So, danke, dass wir da jetzt noch gemeinsam reingehört haben. Wir sitzen jetzt natürlich noch zusammen, und Abschlussfrage an dich, Philipp. Wir haben einiges gehört jetzt zum Thema Treasury in knapp 90 Minuten insgesamt. Und wenn man mit euch Kontakt aufnehmen will, wenn man mit dir Kontakt aufnehmen will, ab welcher Size eines Unternehmens, Umsatzgrößen geht es da los, um einen Fall für SLG Treasury und überhaupt für eine extensive, intensive Treasury-Beratung zu werden?
Also Kontakt aufnehmen kann man grundsätzlich immer. Ich freue mich immer über ein Gespräch. Unser Kundenstamm beginnt üblicherweise so ab dem dreistelligen Millionenbereich Umsatz. Wir machen aber auch viel für den öffentlichen Bereich, wo jetzt Umsatz vielleicht nicht unbedingt der maßgebliche Treiber ist. Insofern im Zweifel lieber Kontakt aufnehmen.
Wunderbar. So, und jetzt spielt schon unsere launige Abspannmusik. Ich sage Riesendank an Florian Cilko von der Do & Co., dass du unsere Runde verstärkt hast.
Danke dir, Christian.
Philipp Dütte, SLG Treasury, danke dir.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht, danke euch.
Robert Gillinger, Börse Express, danke für die vierte Monthly Main-Event, wollte ich sagen.
Ja, danke auch dir wieder für die Organisation. Ein Tschüss an euch da draußen.
Wunderbar, ja. Und euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Reinhören. Ciao.